Deutschlandfunk Interview.
Was die Beschlüsse jetzt aus der Nacht, was die bedeuten können oder bedeuten könnten für die Corona-Dynamik in den nächsten Wochen, das können wir jetzt noch genauer besprechen. Am Telefon ist Professor Dirk Brockmann am Institut für Biologie der Berliner Humboldt-Universität, forscht er unter anderem über komplexe Systeme. Und am Robert-Koch-Institut leitet er die Projektgruppe, die sich mit der epidemiologischen Modellierung von Infektionskrankheiten beschäftigt. Er gehört also zu den Mathematik- und Physikverstehern, die die Ausbreitung des Virus berechnen und auch modellieren können. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Beschlüsse, die wir jetzt sehen aus der Nacht, sind die aus Sicht des Modellierers eine gute Antwort auf das Pandemiegeschehen?
Ja, auf jeden Fall sind diese Beschlüsse so, dass natürlich das Auswirkungen hat auf das Infektionsgeschehen, positive Auswirkungen, weil ja dadurch wieder Kontakte reduziert werden. Ne? Wir müssen sozusagen immer sehen, dass es drei Dinge gibt, die man tun kann. Das ist Kontakte weiter reduzieren, um gerade die Ausbreitung dieser B.1.1.7-Variante, die ja das Infektionsgeschehen übernommen hat, zu verlangsamen. Eine ordentliche Teststrategie entwickeln für die Zeit, wenn zum Beispiel die Schulen und Betriebe geöffnet sind, und auch das Impfen muss hochgefahren werden.
Dieser Blitz-Shutdown, der jetzt für Ostern gelten soll, für 5 Tage, was sagen Sie, welchen Effekt könnte das haben?
Das könnte nach meiner Ansicht einen sehr positiven Effekt haben, weil eine ganze Reihe von Tagen dann quasi Ruhetage sind, also Sonntage. Das hat sich im Vergleich zum Beispiel zu dem allerersten Wellenbrecher, also im Frühjahr, genau vor einem Jahr, gezeigt, dass viele Leute sich da quasi verhalten haben wie an Sonntagen. Dass sie also praktisch gar keine Aktivität hatten. Und das hatte dann einige Wochen später, 1-2 Wochen später, einen sehr starken Effekt auf die Fallzahlen, weil halt sehr viel weniger Kontakte stattfinden.
Und das würden Sie auch bei so einem knappen Zeitraum bei 5 Tagen sehen?
Das muss ich dann sehen. Also es ist jedenfalls besser als gar nichts. Es kann natürlich auch sein, dass sozusagen diese 5 Tage dann, also dass der Effekt, der positive Effekt wird nämlich an sichtbar sein, ob er sozusagen ausreicht, um oder wie stark er dann sozusagen den Schwung der dritten Welle einknickt, das wird sich dann zeigen.
Das kamen ja schon in der vorletzten Woche alarmierende Zahlen vom Robert-Koch-Institut mit der Prognose, dass es schon im April zu hohen Inzidenzwerten kommen könnte. Die Größenordnung von 300 ist da genannt worden. Würden Sie sagen, dass die Gefahr jetzt gebannt ist?
Naja, das würde ich erstmal so nicht sagen. Also auf jeden Fall sind diese Zahlen realistisch, weil wir momentan in einem exponentiellen Anstieg sind, bei dem sich die Fallzahlen alle 2 Wochen etwa, vielleicht sogar auch noch auf einer kürzeren Skala, verdoppeln. Und wenn man das extrapoliert bis Ostern, dann sind wir halt in dieser Region auch von 40 bis 50, 60.000 Neuinfektionen jeden Tag, bis Mitte April. Natürlich werden diese Maßnahmen sich positiv darauf auswirken, aber wie stark, das lässt sich nur sehr, sehr schwer berechnen.
Jetzt ist die Frage ja, da der Impfstart zwar langsam gelaufen ist, aber er ist gelaufen, die Frage ist die nach der Währung. Neuinzidenzen, wie Sie jetzt gerade nennen, 50, 60.000, das hätte in Zeiten vor der Impfung nach einem echten Horrorszenario geklungen, weil es sich eben prognostizieren lässt, wie viel schwere Verläufe es gibt, wie viele Menschen auf Intensivstationen landen, wie viele Menschen sterben. Aber wie ist das jetzt mit der neuen Währung, die die Impfungen ja auch einpreisen muss?
Ja, also die Modellierungen, die berücksichtigen natürlich so etwas wie die Impfrate. Wir können jetzt halt sehen, momentan werden etwa 200.000 Erstimpfungen gemacht jeden Tag, und das wird auch mehr werden. Aber wir müssen halt auch sehen, dass wir diese Zahl halt deutlich erhöhen, weil ja momentan sind etwa rund 10% der Bevölkerung haben eine Erstimpfung bekommen. Wir sind mitten in der dritten Welle. Das heißt, die Intensivstationen werden dann auch immer voller, auch mit jüngeren Menschen. Gerade so sozusagen die Peak-Belegung sind halt 60- bis 80-Jährige. Und das Infektionsgeschehen findet auch bei Jüngeren statt, die auch Long-Covid entwickeln können. 10-20% der Menschen können langwährende Schäden von Covid bekommen. Das muss man auch berücksichtigen. Natürlich verschiebt sich das alles, aber Man darf jetzt nicht denken, dass sozusagen, weil die über 80-Jährigen, die ein sehr hohes Risiko haben, daran zu sterben, weil das sozusagen gebannt ist durch die Impfung, dass man das jetzt auf die leichte Schulter nehmen könnte oder so.
Was die Beschlüsse aus der Nacht jetzt neu ermöglichen, das sind Ausgangsbeschränkungen. Da wird zwar keine Uhrzeit genannt, aber das ist ein Szenario, das greifen kann, eben wenn die Inzidenz bei mehr als 100 liegt. Warum bringen diese Ausgangsbeschränkungen so viel?
Also alles, was halt Kontakte reduziert, bringt ja was. Und es ist halt immer eine Frage, wie viel genau so eine Maßnahme bringt gegenüber anderen Maßnahmen. Wir haben gesehen, also es gibt verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die untersuchen, wo Kontakte stattfinden. Es wird ja auch immer über die Rolle der Schulen gesprochen. Und eine Strategie, die halt sehr wichtig ist, neben Ausgangssperren etc., da guckt man eher so ins Ausland und versucht zu verstehen, wo das ganz genau funktioniert hat, zum Beispiel in Großbritannien oder auch in anderen Ländern. Man hofft halt, dass die Kontakte, die da stattfinden, einen substanziellen Anteil haben. Ganz wichtig sind aber in meinen Augen halt, dass gerade in den Betrieben systematische Teststrategien gemacht werden, weil im Privaten ist ja nun auch wirklich, auch in dem Lockdown, der bis zum 1. März gedauert hat, alles sehr stark reduziert. Da werden natürlich auch immer noch Kontakte stattfinden. Das zeigen auch verschiedene Modelle. Aber auch eben in den Betrieben muss systematisch getestet werden.
Und im Fokus sind auch immer wieder natürlich die Schulen und auch die Kindertagesstätten. Wir hatten da lange eine relative Schwarz-Weiß-Diskussion, die immer ging zwischen entweder Schulen auf oder Schulen zu. Jetzt gibt es seit einiger Zeit, seit diesem Frühjahr ja vielfach Wechselmodelle. Lässt sich darüber schon was sagen, welche Rolle die jetzt in der Pandemie spielen?
Also ich weiß, dass verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Wechselmodelle tatsächlich auch in Computersimulationen untersucht haben. Und das ist ein sehr effektives Werkzeug, weil ja das quasi die Schulen ausdünnt. Ja, weil halt nicht mehr so viele Menschen in einem Raum sind. Und Sie müssen sich eine Schule vorstellen als so ein Knoten in einem Netzwerk, der viele, viele Familien verbindet. Also wenn jetzt eine Schule 400 Schüler hat, dann verbindet diese Schule 400 Familien und kann im Prinzip in diese 400 Familien das Virus eintragen. Und der Wechselunterricht halbiert das quasi. Und dann muss man aber auch dazu sagen, dass gerade in den Schulen eine sinnvolle Screening-Test-Strategie sehr sinnvoll sein kann. Man muss nicht jeden Tag alle Schüler testen. Es reicht schon, das zeigen Studien zum Beispiel aus Harvard und der University of Colorado, dass man alle zwei Tage testet und auch nur 50% der Schülerinnen und Schüler. Und das kann schon einen enormen Einfluss haben, dass man asymptomatische Fälle identifiziert.
Der Modellierer Professor Dirk Brockmann von der Berliner Humboldt-Universität heute Morgen hier bei uns in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Vielen Dank für diese Einschätzungen.